Liebe Gemeinde, nun steht da also der Koalitionsvertrag der neuen Regierung von SPD, Grünen und FDP in unserem Land. Wer welches Ministerium übernehmen wird, steht teilweise schon fest, der Kanzler auch. Das alles ist ziemlich aufregend, auch spannend. Und wir fragen uns, wie wird die neue Regierung handeln? Wird es ihr gelingen, in diesen schwierigen Zeiten wirklich gute Arbeit für das ganze Volk zu machen? Können wir ihr vertrauen? Mit diesem Blick nach vorn verbindet sich heute auch ein anderer Blick nach vorne. Wir feiern eben den ersten Advent und damit diese Zeit der Erwartung auf das Kommen Jesu, des Königs, der Könige und Herrn aller Herren. Und wir glauben, dass er über alles hinaus der Regierende ist, dem wir wirklich vertrauen können. Der Predigttext heute stammt aus dem Propheten Jeremia. In einer bestimmten Situation in der Geschichte des Volkes Israel hat der Prophet eine Botschaft, die in all das hineinspricht. Wir hören die Worte aus Jeremia 23, 5 bis 8. Dort heißt es: Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägypten geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel heraufgeführt und hergebracht hat, aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte. Und sie sollen in ihrem Lande wohnen. Von einer kommenden Zeit, von kommenden Tagen ist hier die Rede, die sich teilweise auch schon erfüllt haben. Auch wirklich in der Weltgeschichte in Israel. Aber wie waren denn die damaligen Tage im Reich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem? Nach dem Tod des gottesfürchtigen Königs Josia im Jahr 609 vor Christus kam eine turbulente Zeit. Innerhalb von 12 Jahren gab es 4-mal einen Wechsel auf dem Königsthron in Jerusalem. Und das mündete schließlich in den Verlust der Souveränität Judas. Sie wurden von den Babyloniern erobert und kurze Zeit später wurde sogar der Tempel zerstört. Was war dem vorausgegangen? Was hat zu dieser Katastrophe und den damit verbundenen Leiden des Volkes geführt? Was haben die damaligen Könige mit ihren Ratgebern verkehrt gemacht? Oberflächlich betrachtet war es eine verkehrte Außenpolitik zum Beispiel. Sie waren falsche Bündnisse eingegangen angesichts der damaligen Weltlage und dem Konkurrenzkampf der Großmächte. Außerdem hatten sie in der Innenpolitik und im sozialen Bereich viel Elend angerichtet. Willkür, Korruption, Unterdrückung waren an der Tagesordnung. Die Verse direkt vor unserem Predigtabschnitt machen das deutlich. Die Verantwortlichen für das Volk, sozusagen die Regierung, werden so beschrieben: Wehe den Hirten, die die Herde meiner Weide umkommen lassen und zerstreuen. Ihr habt meine Herde zerstreut und verstoßen und nicht nach ihr gesehen. Die Bevölkerung musste damals in Furcht und Schrecken leben angesichts der Willkür der Regierenden. Offensichtlich war jene Elite so verkommen und korrupt, dass sie tatsächlich nur um ihre eigenen Pfründe und Vorteile besorgt war und dabei das Volk total vernachlässigte. Die Leute von Juda wussten nicht mehr, woran sie waren. Man konnte ja nie wissen, wann und warum man für irgendetwas belangt wurde und musste unsinnige Dinge befolgen, um nicht bestraft zu werden. Wir kennen solche Zustände. Sie kommen sowohl in Diktaturen wie auch in freieren Gesellschaften vor. Wenn bestimmte Ideologien oder die Macht des Mammons die Oberen wie auch die Gesellschaft durchdringen, dann wird es gefährlich. Dann schieben sich bestimmte Interessen, oft zunächst unmerklich, in den Vordergrund, die nicht auf das Wohl des Volkes ausgerichtet sind. Man sieht daran, dass der Zustand des Volkes tatsächlich in einem großen Maß davon abhängig ist, welche Leute an der Regierung sind. Allerdings hängt es auch an der Bevölkerung, wenn solche Leute nach oben kommen. Man sagt nicht umsonst, jedes Volk verdiene die Regierung, die es bekommt. Was war nun damals die Botschaft des Propheten? Was braucht es, damit die Menschen ihrer Regierung vertrauen können? Ich will Hirten über sie setzen, die sie weiden sollen, dass sie sich nicht mehr fürchten, noch erschrecken, noch heimgesucht werden, spricht der Herr. So heißt es direkt vor unserem Predigttext. Es braucht eine neue Regierung, neue Hirten, gute Hirten. Die müssen sich in ihrer Haltung radikal von den falschen Hirten unterscheiden. Sie müssen wirklich das Wohl des Volkes im Blick haben und dabei auch persönlich glaubwürdig sein. Sie müssen so nach den Leuten schauen und für sie sorgen, dass möglichst jeder das Nötige zum Leben hat und sich sicher und wohl fühlen kann. Gerecht muss es dabei zugehen im Land. Es sollte ein Aufatmen durchs Volk spürbar werden, weil die Regierung vertrauenswürdig ist. Von ihr müssten entscheidende und glaubwürdige Impulse kommen, damit ein Zusammenleben der unterschiedlich geprägten Menschen auf friedliche Weise gelingen kann. Leider gibt es in der Geschichte Judas und Israels und in der Geschichte der Völker bis heute in diesem Punkt ein stetes Auf und Ab. Aber die Sehnsucht nach einem solchen Leben bleibt. Und der Prophet zeigt auf, dass sie, diese Sehnsucht, von Gott selbst erfüllt werden wird. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Es wird nicht immer so kritisch bleiben. Tage werden kommen, dass in Juda, in der die David-Dynastie herrschte, ein solcher König regieren wird. Das wird hier verheißen. Diese Hoffnung wird hier geweckt. Kaum zu glauben angesichts der schlimmen Zustände damals und aller bisher gemachten Erfahrungen. Ja, dieser Regierende, dieser König wird ein rechtmäßiger Nachkomme des Königs David sein. Damit ist den Juden, aber auch uns Christen klar, dass hier letztlich der kommende Messias gemeint ist. Für uns Christen ist das Jesus von Nazareth. Wie ist er einzuschätzen? Welches Wesen kennzeichnet ihn, diesen König oder Regierungschef? Sein Name, mit dem ja auch sein Wesen gekennzeichnet wird, heißt: Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Er ist also die personifizierte Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit in Person. Und mit der Sehnsucht nach seinem Kommen verbindet sich deshalb die tiefgehende Erwartung eines umfassenden Friedensreichs. Ein solches Reich kann nur werden und bestehen, wenn Recht und Gerechtigkeit geübt werden. Das muss von der Spitze herkommen und vorgelebt werden. Negativ ausgedrückt sagt man ja, dass ein Fisch vom Kopf her stinkt. Andersherum wissen wir, wenn es an der Spitze gut zugeht, sind die Chancen zumindest wesentlich besser, dass sich das auch positiv auf die Gesellschaft, auf das ganze Volk auswirkt. Glaubwürdig und bewährt muss dieser König sein, wenn es gut werden soll, wenn man ihm vertrauen soll. Er wird wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben. Verständig und weise wird er handeln, kann man es auch übersetzen. Die Bedeutung der beiden Begriffe Recht und Gerechtigkeit in der Ursprache im Hebräischen kann uns das noch näher aufschlüsseln. Deshalb möchte ich ein bisschen Sprachstudium noch machen an der Stelle. Das Wort Mishpat, das mit Recht übersetzt wird, das beschreibt ein Rabbiner so: In Mishpat sind sämtliche Vereinbarungen zwischen Mensch und Gott und einem Menschen zu einem Nebenmenschen eingeschlossen. Mit diesem Begriff, der mit Recht übersetzt wird, ist also all das gemeint, was die gelingende Beziehung des Menschen zu Gott und seinen Mitmenschen beschreibt. Alles, was ein gutes Miteinander und friedliches Wohlergehen zu Gott hin und untereinander da ist, das ist in Mishpat, in Recht ausgedrückt und beschrieben. Weiter meint der Rabbiner, dabei wird hinzugefügt, dass Mishpat, also Recht, mit Gerechtigkeit, Bistaka, ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, und nicht mit starker Hand, also rücksichtslos realisiert werden soll. Also das Recht wird nicht auf Teufel komm raus durchgesetzt, sondern in sensibler Weise, mit Rücksicht auf die Gegebenheit, auf die Menschen, wie sie sind und wie sie da sind und wie die Situation ist. Diese Sensibilität und Weisheit muss von der Regierungsseite her für friedensstiftende Rahmenbedingungen sorgen. Da muss die Regierung in ihrem Handeln mit gutem Beispiel vorangehen, wenn die entsprechenden Personen dies in ihrem Leben bereits bewiesen haben, dann kann man ihnen auch vertrauen. Die Frage ist, wie kommt denn das in Gang, ein solcher heilvoller Prozess? Wie können sich Zeiten derart positiv verändern? Unser Text sagt uns eindeutig, dass es von Gott her so kommen wird. Er ist derjenige, der das hervorrufen wird. Gott sagt durch den Propheten, ich will dem David einen gerechten Spross erwecken. Wir dürfen es festhalten, dass auch das politische Weltgeschehen tatsächlich unter der Regentschaft Gottes steht, ganz konkret, auch heute. Als Deutsche können wir ja aus unserer jüngeren Geschichte, dem Mauerfall, davon erzählen. Wie viele Gebete, wie viel Glauben ging dem voraus, was eigentlich unvorstellbar war. Karl Barth hat mal auf seinem Sterbebett gesagt, es wird regiert angesichts vieler Turbulenzen in dieser Welt, auch heute. Nun ist hier vom gerechten Spross die Rede. Der künftige König, der wie ein guter Hirte bestens auf seine Schafe aufpasst und für sich sorgt, der soziale Gerechtigkeit verwirklichen wird, soll also hervorsprießen. Eigenartig, diese Vorstellung. Wie wenn etwas im Garten oder auf dem Feld gedeiht, so geht es zu, wenn dieser wunderbare König kommen wird oder wenn sich das anbahnen wird, sein Kommen. Das beginnt ganz klein, leise, unmerklich wächst er. Nur allmählich gelingt die Anbahnung des Heils. Dazu nochmals ein Zitat des Rabbiners. Vielleicht wird der Helfer mit einem Gewächs verglichen, weil zu Beginn seine Hilfe unbedeutend ist und erst im Verlauf der Zeit sich ausweitet. Außerdem, eine Pflanze wächst in der Regel auch nicht allein. So wird auch dieser künftige König nicht einsam aufwachsen oder hervorsprießen. Seine Eigenschaften wirken sich auf die der anderen Menschen aus. Sprösslinge derselben Art wachsen also mit ihm heran. Ahnen wir nun, wie bedeutsam diese Beschreibung, dieses Bild auch für uns Christen ist? Es geht ja um den Messias. Wir glauben, dass Jesus von Nazareth der Messias ist. Und da war doch etwas Zartes, Kleines, das in Bethlehem geboren wurde und aus dem ein wunderbarer Spross wurde. Als Jesus als 30-Jähriger in der Öffentlichkeit auftrat, waren seine ersten Worte, seine wichtigste Botschaft, die Zeit ist erfüllt und das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist diese tolle, gute Nachricht, die in uns und in dieser Welt große Freude hervorrufen will. Wir Christen erwarten denselben König wie die Juden. Nur glauben wir, dass er bereits damals in dieser außerordentlich bescheidenen Weise in diese Welt kam. Und er hat am Kreuz und in seiner Auferstehung diese neue Welt unabänderlich hervorgebracht. Es wird der Tag kommen, an dem es daran keinen Zweifel mehr geben wird, wenn alle Knie sich beugen werden und alle Zungen bekennen, Jesus ist der Herr. Deshalb lohnt sich alle Geduld, durch die Zeiten hindurch 2000 Jahre, meine Güte. Aber vor Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Die Zeitrechnung Gottes ist anders. Aber es ist verheißen, es wird kommen und ist schon längst da. Wir dürfen es glauben und auch schon sehen, mit vom Heiligen Geist geöffneten Augen, dass es sprießt und heranwächst, dieses Königreich Gottes. Da steht eine Regierung vorne dran, der wir wirklich vertrauen können. Seht ihr es nicht? Ja, warten kann ermüden, aber erwarten beflügelt. Wenn wir also Jesus täglich, stündlich, stets als unseren König erwarten, mitten in unserem Alltag und auch im großen Maßstab der Weltgeschichte, dann können wir beflügelt durch diese Adventszeit gehen und natürlich darüber hinaus. Wir werden nicht enttäuscht werden. Möge der Heilige Geist uns dazu inspirieren. Amen. Ich möchte jetzt gerne noch eine kleine Zeit der Stille anschließen. Achten wir darauf, was ist da angekommen von diesem König in meinem Herzen? Wie erwarten wir ihn denn? Wie leben wir mit unserem König? Darf er seine Königsherrschaft in mir antreten und unter uns? Achten wir auf das, was er unter uns zu sagen hat? Ich werde diese kurze Stille mit dem Gebet abschließen dann. Danke, dass du, Jesus, unser König, uns mit liebenden Augen anblickst und auf uns achtest, du guter Hirte. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.